SRF 1.
Und das ist das Regionaljournal Graubünden. Der Kur Stadtbus wehrt sich gegen den Vorwurf, in den letzten Jahren zu wenig Lohn zu haben. 5 Millionen chinesische Skifahrer gibt es. Ein paar davon sollen auch nach Graubünden kommen. Und schliesslich.
Thusis geht in den Film in die Welt raus und die Welt kommt nach Thusis.
Saudi-Arabien, Japan, Nairobi. Morgen starten die Weltfilmtage zu Thusis. Eine Vorschau. Das Wetter, es ist regnerisch. Ab 1600 Meter kann es morgen schneien. Am Mikrofon Stefanie Ablützel. Der Kur Stadtbus hat in den letzten Jahren regelmässig gegen das Arbeitszeitgesetz verstoßen und den Chauffeuren den Lohn nicht korrekt auszahlt. Das hat letzte Woche das Bundesamt für Verkehr entschieden. Jetzt, ein paar Tage später, haben die Verantwortlichen vom Stadtbus dazu Stellung genommen. Sie sind nicht zufrieden mit dem Entscheid. Luca Laube.
Der Verwaltungsratspräsident vom Stadtbus, der Urs Gadruvi, versteht die ganze Aufregung nicht ganz. Zwar haben die sich das Gesetz ein bisschen anders ausgelegt als das Bundesamt für Verkehr, aber finanziell käme es kaum darauf an.
Wir meinten, dass rein Betriebskosten, wie wir sie heute haben, und wenn wir heute Schnitt machen, in Zukunft weitergehen, plus minus das Gleiche wird sein.
Die Chauffeure, die bei ihnen angestellt sind, haben bis jetzt genauso gute Arbeitsbedingungen gehabt. Für die Chauffeure gewährt hat sich aber der Schweizerische Eisenbahnverband SEV, also die Gewerkschaft vom Verkehrspersonal. Der SEV hat die jetzige Praxis vom Stadtbus angeprangert und ist zum Bundesamt gegangen. Und das hat dem SEV Recht gegeben. Für die Angestellten vom Stadtbus gilt nämlich bis jetzt die ganze Stadt Chur als Arbeitsort. Weil das Unternehmen aber verschiedene Dienststellen hat, die auch noch recht weit auseinander liegen, müsse klar sein, welcher Standort als Hauptstandort gilt. Weil wenn ein Chauffeur außerhalb von seinem normalen Dienstort Pause macht, muss der Arbeitgeber nach dem Gesetz einen Arbeitszeitzuschlag anrechnen. Durch das, dass der Stadtbus das bis jetzt nicht gemacht hat, hat er die Chauffeure in den letzten 5 Jahren um rund 1,5 Millionen Franken gebracht, sagt der SEV-Regionalsekretär Peter Bayer.
Wir sind immer davon ausgegangen, dass derjenige Arbeitgeber, der zu wenig zahlt und nachher Unrecht kriegt, dass er dann eben so fair ist und das nachzahlt, sollte das schlimmstenfalls auch jetzt immer noch nicht langen, dann werden wir das vor Zivilgericht halt noch einfordern. Aber für uns ist klar, die Stadtbuschauffeure haben geschafft, sie haben dafür zu wenig Lohn gekriegt, da ist offenbar noch etwas geschuldet.
Die Verantwortlichen beim Stadtbus bleiben bei ihrer Version und wollen keine Löhne noch zahlen. Es steht also Aussage gegen Aussage. Das Bundesamt für Verkehr geht nicht auf Lohnzahlungen ein. Das sei nicht ihre Aufgabe, heisst es beim Bundesamt heute auf Anfrage. Sie schauen die nur schauen, ob das Gesetz eingehalten werde. Es gibt noch einen zweiten Punkt, wo sich die Gewerkschaft und der Stadtbus darum streiten. Das Bundesamt sagt, der Lohn müsse immer für die effektive Arbeitszeit ausgezahlt werden. Ein Beispiel. Ein Busfahrer fängt am Morgen im Busdepot an zu arbeiten, 4 Abend macht er dann aber am Bahnhof und übergibt den Bus seinem Kollegen. Weil er sich aber umziehen und seine Sachen holen muss, muss er wieder zurück ins Depot. Der Weg retour ist Arbeitszeit. Der Stadtbus hat bis jetzt für das eine Pauschale ausgezahlt, was laut dem Bundesamt nicht geht. Pech gehabt, findet der Urs Gadruvi vom Stadtbus. Das könne nämlich für Buschauffeure hinten rausgehen.
Wenn jemand außerhalb der Stadt wohnt, dann ist neu der Dienstort als Beispiel Bahnhof. Die Garage würde dazwischen liegen, also wäre näher zum Wohnort. Dann müssen wir nicht mehr zwischen Garage und am Bahnhof eine Entschädigung zahlen.
Die Gewerkschaft SEV beeindruckt das wenig. Sie verweist darauf, dass das Bundesamt klar gesagt hat, die Auslegung vom Stadtbus sei nicht gesetzeskonform. Die Stadtbus Chur AG hat die Möglichkeit, um den Entscheid vom Bundesamt anfechten und ans Bundesverwaltungsgericht weiterzuziehen. Die Verantwortlichen vom Unternehmen haben aber heute noch nicht entschieden, ob sie das machen wollen.
Der Bündner Wintertourismus hat harte Zeiten hinter sich. Der Winter kommt, soll es wieder aufwärts gehen. Das prognostiziert das Beratungsbüro BAK Basel im Auftrag vom SECO. Ein weiterer Schubs am Aufschwung wird jetzt auch Schweiz Tourismus mit einem neuen Projekt geben. Chinesische Skilehrer auf Schweizer Pisten. 2 so chinesische Skilehrer sind den Winter zu Davos und St. Moritz unterwegs. Der Wirtschaftsredakteur Charles Liebherr hat den Schweiz Tourismusdirektor Jürg Schmid gefragt, was er sich von diesen neuen chinesischen Skilehrern in den Bündnerbergen erhofft.
Es ist ein Anfang. Wir haben den chinesischen Markt über unsere Niederlassung sehr genau studiert. Skifahren ist trendy. Es gibt 5 Millionen Skifahrer in China, also mehr als in der Schweiz. He? Klar, prozentual wenig aufs Volk. Und ein Drittel davon ist interessiert an Auslandsreisen. Und die Schweiz ist top positioniert. Und Graubünd ist der Ursprung vom Wintertourismus überhaupt. Also haben wir gesagt, wir gehen dort hin, wo es passiert ist, wo es entstanden ist, Davos, St. Moritz, und bringen den chinesischen Skilehrerinnen und Skilehrer dort hin. Die bilden wir aus. Also die Schweizer Skischulen, die werden korrekt zertifiziert, wie es helvetisch sich gehört, und werden dort chinesische Gäste empfangen, die in Wintersport einführen, aber sind auch Botschaft für uns in China. Wir nutzen die auf Social-Media-Plattformen für Medienarbeit. Das sind ganz sympathische junge Leute, zum Beispiel die Frau, die auf Davos kommt, als Skilehrerin, ist die chinesische Meisterin im Ski-Akrobatik. Also die kann ein bisschen etwas und ist auch eine Person, die glaubwürdig dann in China kann dafür werben. Also wir gehen jetzt in den Markt rein.
Wahrscheinlich hoffen Sie sich auch einen Know-how-Transfer. Sie, die beiden Skilehrer, Skilehrerinnen in Graubünden, die haben wahrscheinlich auch ihre Touristiker einiges können lernen über das Funktionieren vom chinesischen Markt, oder?
Ja, wir sind aber ungeachtet davon schon lange in Zusammenarbeit mit der China, mit der Tourismusorganisation in China, wo auch Swiss Snowsport schon chinesische Skilehrer ausgebildet haben. Es entstehen ganz viele Skigebiete im Nordosten von China, also mit Kapazitäten wie unsere grossen Destinationen. Und das sehe ich nicht als Mitbewerb, sondern als Chance. Jeder Chines, der lernt Skifahren, haben wir eine Chance, einmal in die Schweiz zu bringen. Wenn er nicht Skifahren kann, dann haben wir gar nicht erst Chance. Also wir sind gut beraten, dort auszubilden, und das gibt einen wechselseitigen Austausch. Und jetzt müssen wir auch realistisch sein. Der Deutsche und der Schweizer bleiben die wichtigsten Gäste im Graubünden. Aber wir müssen den Fuss in die neuen Märkte, und wenn wir mal eine Anzahl von chinesischen Gästen haben können, so ist das bereichernd und hilft.
Die Hoffnungen vom Schweizer Tourismusdirektor Jürg Schmid mit dem neuen Projekt. Insgesamt 8 chinesische Skilehrer sind in der ganzen Schweiz den Winter unterwegs. 2 davon zu Graubünden. Und das Ziel, wir haben es gerade gehört, sie sollen dann nachher zurückgehen, für Skifähren in der Schweiz werben. Der Kanton Graubünden braucht ein neues Kulturförderungsgesetz. Das findet jetzt auch die Bündner Regierung. So ein Gesetz haben die Parlamentarier in einem Vorstoss gefordert. Dabei geht es unter anderem um die Frage, ob professionelles Kulturschaffen stärker gefördert werden soll. Als nächstes diskutiert das Bündner Parlament über die Forderung. Morgen startet das grösste Filmfestival von Graubünden, die Weltfilmtage in Thusis. Knapp eine Woche flimmern Filme von Saudi-Arabien, der Pazifikinsel Samoa, China, aber auch von der Schweiz über die Leinwand. Bis am Sonntag ist die Welt in Thusis zu Gast. Der Daniel von Arburg ist Sprecher von dem Festival. Ich habe mit ihm geredet und zuerst gefragt, wieso ausgerechnet das Weltfilmfestival in dem verschlafenen Örtli Thusis im Schatten vom mächtigen Berg Beverin.
Das finde ich genau das Tolle an dem Festival, dass das kleine und sympathische Kino Rätsel jetzt digitalisiert seit neuestem, dass man in den Kinosaal kann gehen und dort die ganze Welt kann treffen, am Fuss vom Beverin. Ja, vor 23 Jahren haben 4 Leute einfach mal eine gute Idee gehabt. Das ist das Veranstaltungskomitee, Regina Konrad, Hans Hartmann, Thomas Keller und Ueli Sohm. Und die haben gefunden, wir machen das in dem Kino und haben das durchgezogen. Sie gehen jedes Jahr an ein Festival, wo man Filme sieht, die nicht Hollywood-Mainstream entsprechend, und gehen die suchen und stellen dann ein tolles Programm zusammen. Und dann kann man eben ins Kino Rätsel und in die ganze Welt reisen. Das ist wirklich toll.
Die Weltfilmtage, die zeigen in den nächsten Tagen bis am Sonntag Filme aus 30 verschiedenen Ländern. Da gibt es zum Beispiel einen Spielfilm aus Saudi-Arabien. Da geht es darum, dass ein Mädchen will Velofahren lernen und das ausgerechnet in einem Land, wo ja Frauen in der Öffentlichkeit so ziemlich nichts allein machen dürfen. Jetzt Sie persönlich, Herr von Arburg, Sie sind ja Filmemacher. Was fasziniert Sie an dem Film?
Ja, man kriegt natürlich da einen Einblick in eine Welt, die sonst verschlossen ist. Sehr aktuell, ja, man weiss, am Wochenende haben die saudi-arabischen Frauen einen Protest gemacht, haben wollen Auto fahren, und da ist es einfach auf Kinderperspektive quasi abgerechnet, also das Mädchen will Velofahren fahren und man hat dann die Kinderperspektive. Und man sieht durch die Augen von dem Mädchen Waida, wie sie heisst, sieht man in die Welt, vor allem in die Frauenwelt, vor allem wie es denen geht. Sie ist mit ihrer Mutter daheim, dürfen sie den Schleier ablegen, und dann sind sie eigentlich ganz normal westlich, haben westliche Idole. Und sobald sie mit Männerwelt in Kontakt kommen, müssen sie sich abschotten. Also, müssen Burken anlegen, müssen ihnen das Essen vor die Türen legen, es darf keinen Kontakt geben, wenn fremde Männer dort sind. Dürfen erst rein, wenn die gegessen haben, die Reste essen. Und so etwas, man lässt das natürlich, aber so etwas sieht man dann. Und das ist ganz toll. Und, auch Aktualität, also dem Mädchen soll auch verboten werden. Man fürchtet um seine Jungfräulichkeit. Also, Velofahren, das Jungfrauhütchen könnte irgendwie beschädigt sein. Und dann hat man ja können lesen, jetzt auch im Zusammenhang mit den Protesten von diesen saudi-arabischen Frauen, die wollen Auto fahren, dass die auch sagen, die grossen Muftis sagen, ja, das ist nicht gut für die Eierstöcke. Also, unsere Frauen könnten weniger Kinder gebären. Das sind in dem Sinn sehr aktuelle Bezüge, die in dem Film drin sind, einfach auf die Kinderperspektiven abgerechnet.
Ist das jetzt ein typischer Film für das Weltfilmfestival?
Ich finde schon, es ist ein typischer Film. Es kommt aus einer peripheren Region, aus einer Kultur, die man nicht so kennt. Und das ist sehr schön das Ziel der Weltfilmtag. Das soll fremde Orte, fremde Kulturen den Blick für die öffnen. Es hat ganz viele Filme, die auch das sehr ähnlich funktionieren und man wirklich tolle Reisen kann machen. Ich habe jetzt die meisten Filme jetzt im Vorfeld auch können sehen und ist wirklich, es gibt einen Dokumentarfilm, heisst Tee ou l'électricité. Ein Film, der in Marokko spielt, auf 2000 Meter Höhe, im Atlasgebirge, ein ganzes entlegenes Dorf, wo keine Straße hat und keine Elektrizität. Und dann baut man denen eine Stromleitung her. Und dann kann man sehr klassisch dokumentarisch miterleben, wie die Leute zuerst mal elektrisches Licht sehen, zuerst mal Fernsehen schauen. Es ist ein Prozess der Zivilisation mit allen Folgekosten dann aber auch, weil plötzlich schauen sie nicht mehr den Schäufen an, sondern stehen alle auf dem Berg und fragen, hast du Handyempfang? Nein, du. Das sind wirklich tolle Sachen, wo man ganz verdichtet einen Zivilisationsprozess kann mitverfolgen, wo wir auch noch nicht vor 150 Jahren auch miterlebt haben.
In den nächsten Tagen sind das ja ganze 40 Filme, wo man kann schauen kann. Seit 3 Jahren machen Sie die Medienarbeit für das Festival. Wie erleben Sie das? Ist das Festival so eine Art ein UFO, wo in Tausis landet für eine Woche und dann entschwebt es wieder bis zum nächsten Jahr? Oder ändert das auch etwas am Ort? Ist Tausis auch ein anderer Ort geworden mit dem Fenster zur Welt?
Tausis geht in den Film in die Welt raus und die Welt kommt nach Tausis. Also, wir haben auch Gäste aus dem arabischen Raum, Regisseurin und Produzentin, muss ich korrekt sein, die zwei für einen Film vorstellt. Wir haben morgen zum Anfangen der Luc Schädler zu Gast. Das ist ein Filmmacher und Ethnologe, ein Schweizer, der in seinen ethnologischen Studien immer wieder in den asiatischen Raum gegangen ist. Jetzt während 3 Jahren einen Film geschafft hat über China. Und morgen den Film als Eröffnung am Nachmittag vorstellt im Kino Rätsel.
Seit der Daniel von Arburger ist Sprecher von der Weltfilmtag zu Tausis, wo morgen starten, und er ist auch selber Filmemacher. Bei seinem letzten Dokumentarfilm geht es um den Velofahrer Hugo Koblet, Pédaleur de Charme. Ja, und da ist das Regionaljournal Graubünden auf SRF 1. Es ist jetzt 17:45. Es ist ein Problem, das einen Haufen Klöster kennen. Es fehlt an Nachwuchs. Es gibt immer weniger Mönche und Klosterfrauen. Die Arbeit, die es zu tun gibt, muss immer auf weniger Schultern verteilt werden. Im St. Gallischen Niedertiefen ist aus dem Problem heraus jetzt eine ungewöhnliche Zusammenarbeit entstanden. Dort springt die Studentenverbindung Bodania von Uni St. Gallen ein. Sie helfen den Schwestern beim Kloster Wonnenstein. Wie das aussieht, Lea Führer.
Im Kloster Wonnenstein wird eine neue Zeitung geläutet. Die Verwaltung des Klosters übernimmt nach einen Verein. Mit dabei sind dort 130 Altherren von der Verbindung Bodania. Da ist fast die Hälfte von allen Mitgliedern. Der Altherrenpräsident Andreas Brändli.
Im Prinzip ist ein Kloster ganz ein bisschen wie ein Unternehmen. Und so wie man ein Unternehmen führt, auch teamorientiert, aufgabenbezogen, so werden wir das auch hier machen. Je nachdem, was wir für Aufgaben haben, holen wir die Spezialisten hier in unserem Fundus, in unserem Kreis und schauen, dass die im Auftrag dann das erledigen. Oder, da haben wir ja einige Erfahrungen.
Erfahrungen haben die Studienabgänger von der Uni St. Gallen in vielen Bereichen. Um die 5 Schwestern im Kloster zu unterstützen, sind aber vor allem Leute gefragt, die sich mit Immobilien, Baugeschäft, Administration und Buchhaltung auskennen.
Jetzt haben wir gerade das Beispiel hier. Der Fahrplatz vom Kloster ist abgesunken und den hat man jetzt müssen sanieren. Und das ist jetzt ein klarer Fall, die Verhandlungen mit diesen Baugeschäften, mit dem Ingenieur schauen, was muss man machen, weil es sind notwendige Arbeiten. Wie weit will man die Sanierung treiben? Will man es total machen oder nur einen Teil? Das sind die Sachen, die wir beurteilen, wo wir auch verhandeln, dann auch mit den Handwerkerpreisen verhandelt, weil letztendlich jeder Franken, was das Kloster spart, hilft uns wieder, das Kloster auch in der Zukunft zu erhalten.
Das Kloster soll sich nämlich auch in Zukunft können selber finanzieren und nicht von Spenden abhängig sein. Das ist ein grosses Ziel von dieser Zusammenarbeit. Geld einnehmen könnte das Kloster zum Beispiel mit Liegenschaften oder Wohnraum vermieten, alles, was regelmäßige Einnahmen gibt.
Ich hoffe, dass uns das gelingt. Ich kann da keine Garantie geben. Aber, dass wir alles, was wir machen, so gestaltet, dass man jederzeit wieder das kann an einer neuen Gemeinschaft zu einem späteren Zeitpunkt übergeben.
Sagt Andreas Brändli. Er und seine Altherren arbeiten ehrenamtlich fürs Kloster. Sie wollen sich mit Ressorts organisieren und so die Aufgaben verteilen. In dem Verein vertreten sind neben den Altherren auch die Schwestern und das Bistum St. Gallen. Der Claudius Lutherbacher, der für die Klöster im Bistum zuständig ist, gibt anstelle der Schwestern Auskunft. Sie selber wollen nichts dazu sagen, lassen aber ausrichten, sie sagen sehr froh über die Zusammenarbeit.
Es ist einfach zunehmend so, dass die Schwestern älter werden, die Gemeinschaft wird kleiner, sie wird ein bisschen schwächer, sodass wir jetzt müssen vorsorgen müssen, nämlich auch für eine Zeit vorsorgen, wo irgendwann einmal vielleicht die Schwestergemeinschaft ausgelebt ist da und dann haben sie ja gleich auch ein Stück weit sagen, ja, was passiert denn mit den Gebäuden, mit dem ganzen Ort? Und da gibt es jetzt Leute, die guten Willen haben, die sich darum kümmern und da sind sie außerordentlich dankbar.
Das Vertrauen zwischen den Altherren und den Schwestern sei da. Seit rund 60 Jahren machen die Bodaner immer im Abfind eine Wallfahrt ins Kloster Wohnenstein. Die Tradition will immer behalten, sagt der Präsident Andreas Brändli.
Das hat einfach enge, auch persönliche Beziehungen gegeben. Und da hat man natürlich dann schon irgendwo ein hartes Verantwortungsgefühl gespürt, was passiert mit dem Kloster.
Mit dem Kloster, wo die ersten Mauern vor knapp 800 Jahren gebaut worden sind und zu Spitzenzeiten rund 40 Schwestern gelebt haben. Das Kloster, wo auf einem sanften grünen Hügel im Appenzellerland steht, mit einer gelben Kirche, wo für viele Leute eine Anlaufstelle sei, sagt Claudius Lutherbacher.
Wenn wir jetzt hier in dieser Kirche stehen, auch der Ort von der Stille, das ist etwas, was man pflegen muss, was man darf erhalten. Sobald man hier ein Büro macht, dann ist so ein Ort eigentlich unwiederbringlich zerstört. Und das soll eine Kirche bleiben. Das ist auch eines der Ziele, die wir haben. Das ist auch ein wichtiges Gut, das wir der Öffentlichkeit zur Verfügung stellen. Dass man hier gehen kann. Die Tür ist offen. Das Kloster ist geschlossen, aber die Tür zur Kirche ist offen. Da kann man reinkommen, da kann man in die Ruhe gehen.
Eine Ruhe und eine Gelassenheit, die auch zum Leben der Schwestern im Kloster Wohnenstein gehört. Der Claudius Lutherbacher hat darum auch keinen Zeitplan, wie es mit der Zusammenarbeit zwischen den Schwestern und den Altherren genau weitergeht.
Weil Klosterfrauen und die denken ein bisschen anderen Zeithorizont und Zeiträume. Da ist auf einmal etwas, wo ich denke, das passiert jetzt, ist auf einmal gar nicht so passant. Gleichzeitig läuft eine Welt doch in einem unglaublich schnellen Schritt. Und dann kommt man manchmal in so eine Diskrepanz rein.
Trotz dem Widerspruch ist für ihn und auch für den Präsidenten der Altherren, Andreas Brändli, klar, dass diese Zusammenarbeit sinnvoll und nötig ist. Jetzt schauen wir zuerst, wo das der Schuh bei den Schwestern am meisten drückt. Da geht es zum Beispiel um Fenster, die müssen frisch gestrichen werden. Die neue Zeit, die also eingeläutet wird, hat noch keinen genauen Zeitplan, aber ein genaues Ziel, das Kloster Wohnenstein zu niedertiefen, so lange wie möglich zu erhalten.
Der Beitrag zur neuen Zusammenarbeit im Kloster Wohnenstein zu niedertiefen, die Leute vor Ort getroffen hat, die Lea Führer. Ja, und da ist das Regionaljournal Graubünden auf SRF 1. Es ist 10 vor 6. Am 5 vor gibt es das Bündner Wetter und die Meldungen vom Tag. Sie hören das Regionaljournal Graubünden auf SRF 1. Es ist jetzt 5 vor 6. Zu den Wetterprognosen heute mit dem Felix Blumer von SRF Meteo.
Heute Abend ist es meistens nur leicht bewölkt und vor allem im Rheintal und im Domleschg bläst immer noch starke, zum Teil auch stürmische Föhn. Im Verlauf der Nacht bricht dann der Föhn aber in sich zusammen, die Wolken werden in allen Gebieten rasch dichter und gegen den Morgen setzt verbreitet Regen ein. Morgen ist es dann im ganzen Kanton meistens stark bewölkt. Einzig im Unterengadin können es zuerst noch ein paar Aufhellungen geben. Der Tag durch fällt dann immer wieder Regen. Der wird am Nachmittag eher noch etwas ergiebiger, das vor allem auch in den südlichen Kantonsteilen. Die Schneefallgrenzen sind bis am Abend in Nord- und Mittelbünden zum Teil bis gegen 1600 Meter ab, im Engadin gegen 2000 Meter und in den Südtälern liegt sie zwischen 2200 und 2500 Meter. Morgen bleibt es den ganzen Tag durch immer etwa gleich warm. Die Temperaturen liegen zu Kurs so zwischen 10 und 14 Grad, wo bis Maximum eher am Vormittag erreicht wird. Am Mittwoch bleibt es dann oft bewölkt und es gibt auch noch den einen oder anderen Schauer, das vor allem im Engadin, in den Südtälern, aber möglicherweise auch im Prättigau. Am Mittwoch liegen die Temperaturen in der Herrschaft bei rund 12 Grad.
Und das sind die Meldungen vom Tag. Der Kur Stadtbus hat in den letzten Jahren regelmässig gegen das Arbeitszeitgesetz verstoßen und den Chauffeuren den Lohn nicht korrekt ausgezahlt. Das hat letzte Woche das Bundesamt für Verkehr entschieden. Jetzt haben die Verantwortlichen vom Stadtbus dazu Stellung genommen. Sie sind nicht zufrieden mit dem Entscheid. Der Bus von Chur hat in den letzten Jahren gute Arbeitsbedingungen geboten. Es ist noch offen, ob der Busbetrieb das Urteil an das Bundesverwaltungsgericht weiterzieht. Der Kanton Graubünden braucht ein neues Kulturförderungsgesetz, das findet auch die Bündner Regierung. So ein Gesetz haben die Parlamentarier in einem Vorstoss gefordert. Dabei geht es unter anderem um die Frage, ob professionelles Kulturschaffen stärker gefördert werden soll. Als nächstes diskutiert das Bündner Parlament über die Forderung. Nach Graubünden und auch sonst in Schweizer Bergen sollen mehr chinesische Skifahrer kommen. Das ist das Ziel eines neuen Projekts von Schweiz Tourismus. Insgesamt 8 chinesische Skilehrer, davon 2 in Davos und St. Moritz, sind eine Saison lang in den Bergen und sollen nachher die Hai für Skifahren in der Schweiz werben. Bekannt worden sind heute auch die Prognosen für die Wintersaison. Das Beratungsunternehmen Back Basel rechnet mit einem Aufschwung und damit mit mehr Hotelübernachtungen. Und morgen starten die Weltfilmtage zu Thusis. Es ist das grösste Filmfestival von Graubünden mit rund 40 Filmen aus 30 Ländern. Wieso der Blick in die Welt ausgerechnet zu Thusis passiert und was für Filme gezeigt werden, das Gespräch dazu ist rund um die Tour für Sie parat auf dem Internet. Der Weg dorthin, srf.ch. So viel vom Regionaljournal Graubünden. Mein Name ist Stefanie Hablützel.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.